Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen auf Radio Potsdam. Herzlich willkommen bei Smürek trifft in der Februarausgabe. Was ist eigentlich umtriebig? Und wenn man umtriebig ist, welcher Antrieb steckt eigentlich dahinter? Und wie wichtig sind Fundamente fürs Leben? Nahezu philosophische Fragen, die am besten an einem aussagekräftigen Beispiel zu beantworten sind. Es gibt da eine sehr erfolgreiche Serie auf Radio Potsdam, die auch Fundamente fürs Leben heißt. Hier stellen wir unglaublich sichtbare Projekte vor. Projekte, die nicht nur das Potsdamer Stadtbild prägen. Es geht um Häuser, es geht um Wohnungen, es geht um Bürogebäude. Und weil wir diese Serie auf Radio Potsdam schon so lange machen, freue ich mich, dass ich Ihnen heute den Menschen dahinter mal vorstellen kann. Herzlich willkommen in meiner Sendung, dem Potsdamer Projektentwickler und auch dem Mitglied von Gemeinsam für Potsdam, Jan Kretschmar.
Hallihallo und herzlich willkommen.
Guten Morgen. Vielleicht für den Anfang, ich nenne es mal die Flughafenfrage. Stell dir mal vor, du stehst beim Boarding in einer Schlange. Du kommst ins Gespräch und du sagst, du bist Projektentwickler und müsstest deinem Gesprächspartner erklären, was macht ein Projektentwickler eigentlich? Was würdest du sagen? Und da die Boarding-Schlange sich bewegt, hast du nicht viel Zeit.
Was macht ein Projektentwickler? Ich glaube, er investiert in die Zukunft sozusagen und schafft lebenswerte Räume. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Das heißt also, das Thema, was man einem Projektentwickler halt relativ schnell immer unterstellt, ist Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Das, was aber lustigerweise eben dahinter steckt, ist eigentlich tatsächlich zu sagen, wir schaffen lebenswerte Räume. Und zwar lebenswerte Räume zum Leben, aber eben auch zum Arbeiten oder für die Freizeit oder für die Bildung. Die Uni da auf dem Bauhausberg ist vielleicht mal ein leuchtendes Beispiel dafür, aber ja, das macht ein Projektentwickler.
Wir kommen da noch ein bisschen drauf. Ich schlage mal vor, hast du Lust auf ein kleines Spiel am Anfang?
Na denn.
Ich bin vorbereitet und habe so gut, wie es ging, recherchiert. Und du brauchst es ja nicht zu sein, weil du quasi die Verkörperung dessen bist, was wir jetzt hier machen. Wir zählen mal deine Bauprojekte auf, immer abwechselnd. Und wer zum Schluss keins mehr weiß, hat verloren.
Oh, fuck. Alter Schalter.
Okay. Moment, ich ja, gut. Willen am Filmpark, fange ich an.
Wohnen in Karlshorst.
Marlene 2.
Teerstraße. In Berlin mit der Arche.
The Seven.
Die Küstriner Straße in Berlin.
Kindergarten am Filmpark.
Wohnen an den Gärten der Welt.
Brunnenviertel.
Bogen in Babelsberg. Büros.
Den hatte ich ja auch, Mist. Also Kreml auf dem Brauersberg.
Wohnen an der Dahme in Niederlehme.
Campus am Filmpark. Oder hat es den schon?
Nee, Campus am Filmpark hatte ich tatsächlich noch nicht. Das Sammlungsgebäude der Filmuniversität Potsdam,
Refugium, des Filmmuseums. Refugium Belitz.
Ja, okay, da sind jetzt natürlich 20.000 Projekte dahinter, das Ortszentrum in Belitz-Heilstätten.
Okay, Michael Ende Grundschule hätte ich noch.
Die Kita im Brunnenviertel, den genauen Namen wissen Sie jetzt momentan nicht mehr.
Ja, ich bin jetzt schon relativ, also hast du etwa noch was?
Ich habe noch den Eisenhutweg in Adlershof, immerhin 582 Sozialwohnungen oder mietpreisgedämpfte Wohnungen und eine Kita. Und ich glaube, ich hätte noch so okay, fünf, sechs klar. andere, aber
ich
egal. Ja, okay, es sind schon ein paar mittlerweile geworden und zugegebenermaßen.
Du hast gewonnen.
Okay.
Hast du mal drüber nachgedacht, wie viele Menschen in den von dir gebauten Häusern wohnen und arbeiten, so insgesamt? Das ist ja wahrscheinlich unglaublich viel. Ja?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber was ist eine interessante Frage. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt die 2000 Wohnungen sehr, sehr deutlich überschritten. Mhm. Das heißt also, mal davon ausgehen, so statistisch sind es, glaube ich, 2, sowieso in einer Wohnung, aber also ich würde mal sagen, so ungefähr 5.000.
Okay, das ist eine Menge. Lass uns mal in die Zeit reisen, in der alles begann.
In der alles begann.
Wenn man jetzt ein Klischee bedienen wollte und einen Film würde ich machen, dann würde man eine Kamerafahrt in dein Kinderzimmer machen und da würde der Jan sitzen und einen hohen Turm aus Holzbausteinen bauen. Wäre das ein Abbild der Wahrheit?
Nee, nicht wirklich. Also das war nicht so meins. Ich bin halt im Garten groß geworden, also in so einer Kleingartensparte sozusagen. Und da war halt täglich irgendwie was zu tun, also reinweg bewegen. Das heißt also im Garten was machen, da basteln, bauen, im gegenüberliegenden Wald irgendwie eine Hütte bauen, angeln gehen. Und klar, als alter Ringer sozusagen, viermal die Woche im Zweifel, jetzt nicht im Kinderzimmer, sondern ein bisschen später, als wir in die Schule gegangen sind, dann tatsächlich zum Wettkampf fahren und lernen, gewinnen und verlieren. Ja, das hier ist so ein Thema.
Schon mal ziemlich gut. Womit hast du dich nicht so gern beschäftigt in der Kindheit? Was war nicht so deins?
Schule.
Okay.
Also Schule war für mich langweilig. Mhm. Ich weiß ich nicht. Also Hausaufgaben habe ich in aller Regel in der Schule gemacht und Gedichte lernen auf dem Schulweg und der war nicht so sonderlich lang.
Daraus könnte ich schlussfolgern, dass du dir das leicht gefallen ist, irgendwie schnell zu lernen, oder?
Ja, ist es tatsächlich.
Ja.
Also es war so schlimm, dass ich am Ende des Tages so als der Klassenclown immer bezeichnet wurde, weil es war halt langweilig und ich habe mich dann beschäftigt.
Was denn die Leute entertained sozusagen? Du warst ja in der polytechnischen Oberschule, ne? Das war ja im Prinzip so, genau wie ich auch.
In der Straße POS 13. Ja.
Ich habe, als ich diese Sendung jetzt vorbereitet habe, ich mal überlegt, was hatte die eigentlich Gutes, ne? Also Poly ist ja im Prinzip alles unter einem Dach, ne? Und es war, glaube ich, auch die Kernidee dieser Schulform damals so formuliert, dass man auch die Nähe zum Beruf irgendwie relativ schnell rausarbeiten kann, also dass man irgendwie sehr nah in dem ist, was später die Menschen dann mal machen sollen. Wie hast du es empfunden?
Naja, also ich traue dem tierisch nach. Also lustigerweise haben wir ja tatsächlich, die Finnen haben von den Deutschen gelernt, also von Ostdeutschen muss man ganz ehrlich sagen, gelernt und haben gesagt, wisst ihr was, diese Schulform ist eigentlich ganz gut, haben die übernommen. Mhm. Jetzt sind sie in einer PISA-Studie vorne und wir gucken nach Finnland und sagen, Mensch, wie machen die denn das? Ist irgendwie doof. Wie willst du denn jemanden in einer vierten oder eben in einer fünften oder dritten oder fünften Klasse, wie willst du dem denn seinen Lebenslauf oder seinen Lebensweg vorzeichnen? Gerade den Jungs, die sowieso alle ein bisschen später entwickelt sind, wie willst du dem denn sagen, pass auf, jetzt gehst du zum Gymnasium und du wirst später irgendein Student oder du gehst jetzt irgendwie auf den Bau oder nicht oder doch? Und das machen wir jetzt aber gerade, ne? Also wir wollen natürlich als Eltern immer das Beste und sagen, nee, komm hier, du sollst auch dann zum Gymnasium gehen und in Sachsen oder in Thüringen ist es dann schon in der vierten Klasse sozusagen dann der Wechsel. Bei uns ist es erst ab der sechsten irgendwie so. Und ich halte das tatsächlich für völlig falsch. Also ich glaube, dass die Variante, die erstmal bis zur 10. Klasse in der Regel laufen zu lassen, um zu sehen, was steckt denn da drin in dem Kind und welche Interessen hat es denn. Weil jetzt ist es so, jetzt bin ich aufs Gymnasium gegangen und jetzt bin ich schon mal hier und meine Klassenkameraden sind auch hier und dann, wenn ich schon hier bin, dann mache ich jetzt eben auch das Abi.
Hm.
Und dann kriegst du halt irgendwie mit einer 3 dann irgendwie hin und dann sagst du, naja, jetzt habe ich aber ein Abi, jetzt will ich aber studieren gehen.
Hm.
Und dann gehen die halt studieren und dann studieren die erst das eine, dann macht es keinen Spaß mehr und dann studieren sie das andere und dann war das auch irgendwie schwierig und arbeiten aber nebenbei irgendwie beim Einräumen beim Aldi.
Würdest du sagen, wenn man den Kindern mehr Zeit gibt, um sich zu orientieren, ist gut, ne, wenn man so ein
bisschen. Ja, total. Ja. Bring die länger auf eine gerade Strecke. Über die Lerninhalte müssen wir ohnehin mal diskutieren, weil nicht nur seit KI, sondern vorher eigentlich auch schon seit Internet, hat sich da sicherlich eine Menge getan. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns überlegen müssen, wie diese Schulform in Zukunft aussieht. Und ich glaube, dass die Idee der alten polytechnischen Oberschule, nämlich erstmal einen gewissen Grundzug, über den man heute diskutieren muss, was Inhalt dessen ist, aber so in einem Grundzug erstmal die Entwicklung nicht vorwegzunehmen, sondern die erstmal anzuschieben, das halte ich schon für richtig.
Heute hat ja dann letztendlich, wie damals ja auch, aber heute hat wahrscheinlich auch der Einfluss der Eltern dann auch nochmal einen ganz großen Stellenwert. Wie war das bei dir eigentlich mit dem Einfluss deiner Eltern? Was wollten die, dass du solltest?
Ach, ich glaube, das Gleiche, was wir von unseren Kindern heute wollen, dass du glücklich bist, dass du mit dem, was du tust, glücklich bist.
Haben die eine Berufsidee, eine klare für dich oder eine Vorstellung? Das wäre doch gut, wenn der das würde.
Naja, also ich sag mal, ich war jetzt handwerklich tatsächlich recht begabt. Insofern war so die Idee durchaus, Handwerk macht total Sinn. Meine Schwester hat ja damals auch sozusagen Maurer gelernt und dann als Bauingenieur war sie dann tätig. Und klar, mauern konnte ich damit schon, ich sag jetzt mal, als Jugendlicher und bin dann auch diese Strecke im Prinzip gegangen. Aber war das jetzt vorgeprägt? Nein, klar, als Ringer willst du auch mal Olympiasieger werden und keine Ahnung, was nicht halt. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo mein Vater mich dann damals eingebremst hat und gesagt hat, du, ganz ehrlich, nee, nach Luckenwalde zur KJS gehen ist eine nette Idee, aber lass mal sein, das macht jetzt keinen Sinn. Das ist für deine berufliche Zukunft jetzt vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg.
Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
Meine Mutter war technische Zeichnerin, also auch da lag so ein bisschen im Blut. Und mein Vater war tatsächlich beim Rat des Bezirkes damals sozusagen, also in der, ja, heute, ich sag mal, am Ende war, glaube ich, sowas, was heute so ein Staatssekretär ist, in so einem Bereich. Aber so ein bisschen aus der Arbeit heraus, der hat mal Karosserieklempner gelernt und wurde dann halt Ausbilder und als Ausbilder sollte man dann vielleicht Betriebsleiter werden oder wie auch immer. Und dann war es ja in der DDR ein bisschen vorgegeben, wie dann der Weg so lief und ist dann irgendwie bei Arbeit und Löhne hängen geblieben beim Bezirk und dann ging es irgendwie Schritt für Schritt weiter.
Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Was würdest du sagen? Also mal abgesehen davon, dass du nicht Olympiasieger bringen werden sollst, aber was hast du mitgenommen? Was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, hast du übernommen oder was ist so wert, was sind die Werte?
Also ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube, dass man sehr, sehr bodenständig leben kann, dass es ideal ist, wenn es einem im nächsten Jahr ein bisschen besser geht als bisher, aber das muss jetzt nicht überhand nehmen. Dass der Blick auf andere wichtig ist, also zu gucken, wie geht's dem Nachbarn, was macht der? Ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Leider, Wende, alles schön, fand ich toll. Aber dem Grunde nach ist es so ein bisschen der Blick für die anderen und das Miteinander mit anderen verloren gegangen. Und das war, glaube ich, ein Punkt, der bei uns in der Familie eine große Rolle gespielt hat. Ob jetzt in der Kleingartensparte, wo man dann zusammen das Spartenheim gebaut hat oder wie auch immer. Oder eben auch in einer Gruppe von Arbeitskollegen oder wie auch immer, wo man tatsächlich Dinge miteinander gemacht hat. Und ich glaube, das war natürlich eins der Hauptthemen. Klar, Stück Liebe sollte auch mal irgendwie mit einer Rolle spielen. Das heißt also auch eigentlich die Gestaltung des anderen oder die Möglichkeiten des anderen tatsächlich ein bisschen nach oben ziehen, macht Sinn.
Könntest du sagen, wer dich mehr geprägt hat, deine Mutter oder dein Vater?
Ich glaube meine Mutter, um ehrlich zu sein, weil
mehr Zeit,
ne, wie es immer ist. Also von daher, klar. Hat die da eine große Rolle gespielt. Ansonsten muss ich dazu sagen, war ich jetzt auch ganz gut beschäftigt. Also dadurch, dass dann halt Training eine große Rolle gespielt hat, 4-mal die Woche Training, am Wochenende Wettkampf und dann sicherlich eben auch noch Freunde, Kumpels, Party, Disco, die BIA.
Bevor wir die erste Musik hören, die du ausgesucht hast, vielleicht noch die Frage, wo war eigentlich dein Kinderzimmer? Also in welcher Stadt und in welcher Konstellation?
In der Clara-Zetkin-Straße 22, oberhalb des Schriftzuges Tischlerei von Otto Möhle. Ja, das war so ein kleines Zimmer direkt über dem Eingang zu diesem Haus und das war tatsächlich das Kinderzimmer, in dem ich groß geworden bin. Allerdings muss man sagen, eigentlich ja nur so von Oktober bis April.
Sonst war es im Garten.
Weil ansonsten war es tatsächlich so, dass man nach der Schule und nach dem Training das Fahrrad geschnappt hat und rausgefahren ist nach Nedlitz in die kleinen Gartensparte am Weißen See und da dann, ich sag jetzt mal, alles möglich gemacht hat.
Musik, Harold Faltermeier, Axel F., das ist die Filmmusik vom Beverly Hills Cup, ne?
Ja, total.
Genau. Und das war doch Eddie Murphy, glaube ich, ne, der da mitgespielt hat.
Eddie Murphy, der da mitgespielt hat. Es geht aber jetzt nicht nur um den Film, obwohl der eine schöne Erinnerung ist. Mittlerweile kann man es, glaube ich, nicht mehr sehen, aber egal. Aber es war halt eines der wenigen Musik oder einer der wenigen Musiktitel, der tatsächlich auch ohne Gesang rausgekommen ist. Und ich glaube, davon gibt es heute gar nicht mehr so viele, oder? Ein völliges Instrumental. Und sehr, sehr eingängiges Intro und sehr, sehr eingängige Melodie. Ich glaube, so ein paar Leute werden sich schon ganz gut daran erinnern, an die Zeit, was damals war, wie man damals war. Fand ich cool.
Machen wir das mal.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der Projektentwickler und Bauunternehmer Jan Kretschmer. Willkommen zurück bei Smürek trifft.
Ja, hi.
Es stimmt nicht, dass du bei mir bist, denn ich bin bei dir.
Ja, das ist tatsächlich so. Du bist hier bei mir zu Hause, sitzt sozusagen mitten in Babelsberg neben dem Friedhof.
Ich hoffe nicht, dass es irgendeine Symbolik hat, aber glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch.
Okay. Wir haben kurz über deine Schule gesprochen, über die Polytechnische Oberschule. Was hat dir in der Schule besonders Spaß gemacht?
Oh.
Na komm. Gedichte lernen, hast du gesagt?
Nee, ach, Gedichte lernen war ja öde und dröge. Nee, was hat mir viel Spaß gemacht? Also ich glaube, am liebsten habe ich Sport gemacht, um ehrlich zu sein, weil es war natürlich noch mal easier und du musstest dich gar nicht irgendwie anstrengen. Nein, es war schon so ein bisschen Mathe, Physik, Chemie und so eine Geschichten, also doch ein bisschen eher naturwissenschaftlich.
Wie bist du zum Ringen? Wir haben ja vorhin über das Ringen gesprochen. Oft nimmt man das ja so umgangssprachlich. Man hat sich durchgerungen, aber du hast ja wirklich Ringen gemacht, diesen Sport. Wie bist du dazu gekommen?
Naja, eigentlich relativ simpel. Die haben sich natürlich die größten Rüpel und die größten Raufbolde auf dem Schulhof ausgesucht und haben gesagt, du, übrigens, du musst doch mal mitkommen. Wir haben hier genau den richtigen Sport für dich. Und es war dann tatsächlich so, dann gab es so ein kleines Turnier, ja, zwischen den ganzen Erstklässlern, die da waren. Und das war natürlich ganz toll, weil du relativ schnell einen Erfolg hattest, weil da gab es dann eine Medaille. Es gibt ja Gewichtsklassen beim Ringen. Das heißt also, du hast in deiner Gewichtsklasse dann sowieso bloß 2, 3 Leute gehabt und dann gab es für jeden im Prinzip auf dem Treppchen eine Medaille und ich hatte tatsächlich den Vorteil, dass ich ganz gut unterwegs war und dann oben auf dem Treppchen stand und entschuldige, es gab natürlich damals keine Medaillen, sondern es gab Urkunden, ne? Also heute gibt es Medaillen für alles.
Gab es damals nicht auch Schulsportgarten? Ich kann mich erinnern.
Ja, die gab es auch, da war ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber gut.
Und dann, ich mach's mal ganz profan, bist du auf den Bau. Ja? Auf dem Bau hatte man ja früher das Bild, etwas gröbere Umgangsweise, eine Flasche Bier zum Frühstück und den Frauen hinterherpfeifen, war das so?
Also die Flasche Bier zum Frühstück würde ich jetzt mal verneinen, die gab es dann irgendwie nach der Arbeit, aber egal, Frauen nachpfeifen, ja, war jetzt auch nicht so ernst meins, aber dem Grunde nach, es war schon so, dass das ein bisschen gröber zuging und das war auch nicht schlimm. Ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich Baufacharbeiter mit Abitur gelernt habe und in der DDR war es ja nicht so ganz einfach mit dem Abitur, weil Aufnahmequoten heute sozusagen.
Das war dann die EOS, ne? Also
die das war die EOS, genau. Da kamen die nicht rauf. Also hatten wir in der Klasse tatsächlich ungefähr hälftig Mädchen und Jungs. Ne? Und das war für so ein Bauding schon ganz lustig.
Ganz angenehm, ja.
Insofern war das mit den Frauen hinterherpfeifen auch ein bisschen schwierig. Dann stand ein Mädel neben dir, hatte ich angeguckt und gesagt, nee, warte mal, das geht so übrigens nicht. Was ist denn jetzt mit mir?
Wie setzt man sich eigentlich da durch auf dem Bau, wo es da doch so ein bisschen gröber zugeht? Oder hilft dir der oder hat der auch diese Ringergeschichte und überhaupt so dieses, ja, das war ja auch eine Sportart, die so ein bisschen archaischer ist, wenn man es mal so sagt, muss man da irgendwie sich durchsetzen können auf dem Bau?
Ja, muss man schon, aber das hatte jetzt mit Kraft und Stärke nicht wirklich viel zu tun, sondern das
aber war. Aber vielleicht dann, mit dem Bewusstsein, das man dadurch hat.
Ja. Ja. Das war so ein bisschen, ne? Ja, ich sag mal, ein Auftreten, eine Sicherheit in dem, was du tust. Und natürlich, ich sag mal, du lässt dir jetzt auch nicht von jedem irgendwas erzählen, sondern sagst im Zweifel eben auch, wo der Ton lang geht und das hilft schon.
Erzähl mal ein bisschen, was du da alles gemacht hast. Also wir machen jetzt kein Spiel, ich habe mich nicht vorbereitet, abwechselnd.
So, nee, ist klar. Was hat man beim, also wie gesagt, Ausbildung war Baufacharbeiter mit Abituren, ne? So.
Aber wie war so dein Tag? Was hast du da draußen so gemacht?
Das gab ja unterschiedliche Zeiten. Das heißt also, zum Teil warst du wirklich in der Schule, hast die theoretischen Dinge, Baustoffkunde, Baumaschinenkunde, keine Ahnung, was ihr halt gehabt. Und ansonsten draußen war es halt wirklich so, dass du gemauert hast. Ich habe beispielsweise in einer Tiefbaubrigade gearbeitet und habe das Theater gebaut. Und zwar da, wo jetzt das Barberini steht.
Ah.
Da stand ja mal DDR-Theater-Ruine. Na, die Blechhalle war ja so eine Zwischenlösung. Stand da ja da ein großer Betonklotz, der da schon als Theaterrohbau stand. Und wir hatten damals zum Beispiel die Erd- und Rohrleitungsbauarbeiten für dieses Theater gemacht. Ansonsten, ja, war da halt Mauern, Betonbauen, Schalen, Dachdecken. Also alles, was man so theoretisch auf dem Bau wirklich braucht. Und von daher kann ich bis zum Fliesenlegen und Klinkern heute, glaube ich, noch alles.
Der Stecker zur Steckdose Abitur, das du ja dann gemacht hast, ist ja dann das Studium. Du hast ja an der TU in Berlin dann studiert und nebenbei bist du aber in der Praxis geblieben. Du wolltest also am Bau bleiben und da gab es, habe ich recherchiert, so ein Schlüsselerlebnis. Das hat mit dem Schloss Sanssouci zu tun, ne?
Ja, mit den Commerce. Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Ich hatte mich als Praktikant sozusagen beworben an den Commerz und die wurden gerade saniert.
Das sind sagen wir mal, die Freitreppen, ne?
Genau, also na die Häuser eigentlich hinter dem neuen Palais mit den großen Freitreppen, mit dieser Kolonnade, die da steht. Da sitzt die Uni Potsdam drin und das saß sie auch schon damals. Und die wurden damals saniert und das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Das hat Spaß gemacht. Das war, du warst an einem tollen Gebäude mit tollen Architekturen. Du warst an einem Denkmal. Und da beispielsweise eben die Kuppel, die man heute noch sieht, oben drauf zu setzen, das war schon ein Akt.
Das war schon gut, ne? Und irgendwie auch prägend. Du bist dann, ich mach mal große Sprünge zu Conor Wessels gegangen, hast dann nochmal von vorn angefangen, hast das nochmal alles durchlaufen, soweit ich das richtig gelesen habe.
Ja, war eine gute Ausbildung.
Genau. Und dann? Dann bist du in die Selbstständigkeit, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Also und was da alles dazu gehört, kann man ja nur erahnen, wenn man es nicht selber macht. Kredite finden, bekommen, Personal finden, Team aufbauen. Und wirklich selbstverantwortlich sein. Und da ja dann auch diese ständige Geschichte, ne, selbstständig, also wirklich andauernd, nicht irgendwie abschalten um sechs, sondern man muss im Prinzip immer eine Verantwortung haben. Wie viel Angst hattest du, als du diesen Schritt erwogen hast?
Keine. Eigentlich keine, um ehrlich zu sein. Also erstens, dieses selbstständig, schwachsinniger Scheiß. Ich habe weniger gearbeitet, als ich vorher gearbeitet habe, weil tatsächlich ich bestimmte Dinge eben nicht mehr machen musste, die eigentlich so in großen Konzernen immer dazugehören. 1000 Reportings, 1000 Krempel, den du eigentlich nicht brauchst. Und zugegebenermaßen, mein Arbeitstag bei Condor Vessels war eben wirklich, ich sag mal, 7 to 7. Ja? Also ich bin morgens 6:30 aus dem Haus und war irgendwie abends gegen 7 wieder zu Hause. Und das war in der Selbstständigkeit, ging das eher ein bisschen runter. Hatte ich Angst? Eigentlich nicht, weil ich wusste ja, was ich mache, und ich hatte auch ein relativ gutes Team gleich von Anfang an, zugegebenermaßen. Ich habe mal ein paar Leute bei Condor Vessels mitgenommen oder von Condor Vessels mitgenommen. Keine Angst, die reden wieder mit mir, so schlimm ist nicht. Aber dadurch hattest du halt, ich sag mal, mit deinen Kollegen wieder ein Team, wo du dich jetzt nicht allein oder unsicher gefühlt hast, wo du nicht irgendwie da saßt und gesagt hast, was machen wir morgen?
Fast schon eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem, würdest du es wieder so machen?
Ich wollte es ja nie machen. Es war ja eine, im Prinzip eine Situation, wo es damals darum ging, kannst du weiter selbstständig so arbeiten, wie du vorher gearbeitet hast. Bei Condor Vessels hatte ich große Freiheiten, Dinge zu tun, Projekte zu machen und so weiter, so wie ich sie machen wollte, so wie ich sie für richtig hielt. Und das war dann aber ab einem gewissen Punkt in so einem Großkonzern, hat man das so ein bisschen beschnitten und gesagt, nee, das soll jetzt in Zukunft nicht mehr so sein. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann überlegt habe, okay, ja, was machst du denn jetzt? So, und weil ja die Bauaufgaben, die ich damals gemacht habe, waren schon relativ große Projekte, alle so um die, keine Ahnung, 300, 400, 500 Wohnungen. Wohin gehst du jetzt? Was machst du denn jetzt? So, und dann wäre natürlich gewesen, du gehst so hoch tief, du gehst zu, keine Ahnung was. Die Gespräche gab es dann auch irgendwie, aber am Ende des Tages wäre es wieder genau dasselbe gewesen, dass da irgendwie ein Kopf gesessen hätte, der sagte, du, nee, also du kannst ja nicht machen, was du willst. Und das war, glaube ich, genau der Punkt.
Wie wichtig ist dir Freiheit und Unabhängigkeit?
Total. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich eigentlich. Mhm. Dinge entscheiden zu können, Dinge machen zu können, nach bestem Wissen und Gewissen und sicherlich nicht beratungsresistenter umherzuschießen, sondern wirklich, ich sag mal, sich Dinge anzuhören, sich ein Bauchgefühl zu entwickeln, sich beraten zu lassen, zu diskutieren, zu argumentieren, aber am Ende des Tages dann das zu machen, von dem man der Meinung ist, ist es richtig.
Bevor wir die nächste Musik hören, noch eine Frage zu einem Widerspruch, wenn es den dann gibt. Wir können auch nochmal drüber nachdenken, während der Musik und danach antworten. Bei mir stand im Zeugnis immer, er könnte sich im Unterricht mehr beteiligen und ist viel zu schüchtern. Das habe ich in meinem Leben heute nicht mehr. Ich habe mich komplett in die andere Richtung entwickelt. Also es ist ein Widerspruch zu meiner Kindheit. Hast du sowas auch? Was ist der größte Widerspruch zu deiner Kindheit, zu deinem Leben heute?
Ach, weiß ich nicht. Also ich sag mal, bei mir stand immer drin, als Positivvotum sozusagen, gute Auffassungsgabe, ich befürchte, die habe ich heute noch. Und ansonsten stand drin, Jan kann nicht als als Gruppenratsvorsitzender gewählt werden, er ist zu albern. Und ich befürchte, auch diese Eigenschaft ist heute noch irgendwie ein bisschen da.
Okay, die hast aber wahrscheinlich gelernt, ein bisschen zu dressieren und dann eben nur dann zum Einsatz zu bringen, wenn es auch passt.
Ich versuch's.
Ja, genau. Amy Winehouse, Back to Black.
Sehr geiler Titel.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Jan Kretschmer ist zu Gast bei Smürek trifft, oder besser gesagt, ich bin zu Gast bei Jan Kretschmer. Herzlich willkommen zurück in meiner Sendung.
Ja, es geht weiter.
Beschreib uns mal den Moment, wenn du auf die Baustelle kommst und alles ist fertig. Nach so viel Arbeit, Stress, Anstrengung, was auch immer. Und du bist dann da und siehst es dann da so fertig stehen. Wie ist das? Nimm uns da mal mit.
Ist schwierig, um ehrlich zu sein, weil natürlich ist es so, dass es, und wir reden ja hier von einem Zeitraum, keine Ahnung, also mittlerweile von 4 oder 5 Jahren, von der Idee, du hast mal ein Grundstück gesehen und sagst, Mensch, du, darauf könnte das und das werden, im Zweifel über eine Baurechtschaffung, und wir wissen, dass so ein B-Plan durchaus mal 5, 6 Jahre dauern kann, das tut er nicht im Schnitt, aber egal. Dann brauchst du eine Baugenehmigung und die dauert wieder irgendwie eine gewisse Zeit. Dann kannst du endlich anfangen zu bauen. Und ich hatte mal den Spruch, jetzt müssen wir nur noch bauen. Meine Leute haben mich immer angelächelt und er sagt, ja,
wisst ihr, ja los, ne?
Eigentlich geht's ja jetzt erst los. Aber für mich war dann schon eine große Phase irgendwie beendet. Und zwar eine Phase der absoluten Unruhe, weil natürlich wolltest du, dass es mal irgendwann losgeht. Und dann ist die Kiste fertig. Ja, das ist dann schon so ein Gefühl, wo du sagst, Mensch, du weißt was, hat das irgendwie 5, 6 Jahre gedauert und jetzt stehst du hier und jetzt ist eigentlich schön.
Eigentlich,
weil, na klar, stellst du dann hier oder da fest, was hättest du denn eigentlich noch besser machen können, was hätte vielleicht noch anders laufen können, weil du in diesen 5, 6 Jahren natürlich auch dich selber wandelst, deine Ansprüche vielleicht auch ein bisschen wandelst. Und na klar, siehst du als Fachmann auch hier oder da so eine kleine Schwäche an irgendeinem Punkt, wo du dich drüber ärgerst, wo du denkst, Mensch, du weißt was, das hättest du vielleicht auch noch machen können. Also ein bisschen Perfektionismus steht dir dann selber neben Glücksgefühl ein bisschen im Weg. Und auch das ist natürlich so, ich verabschiede mich in dem Augenblick doch von vielen Objekten, weil die dann natürlich einen Grad haben, wo du sagst, okay, jetzt ist fertig, jetzt ist schön, jetzt ist hier rundherum, keine Ahnung, ein toller Rasen gewachsen oder wie auch immer und das Objekt wird aber am Ende des Tages natürlich auch nicht mehr so aussehen. So, die Mieter, sei ihnen völlig gegeben, bauen sich dann irgendwelche Balkonverkleidung an oder die Katzengitter oder, keine Ahnung, stellen dann eben alles gut in den Garten, irgendwie noch einen Pool oder.
Das heißt, du lässt los.
Ich lasse dann los. Ja, total. Also dann ist es so, dass ich sage, du weißt was, war jetzt ein Punkt. Es gibt auch Projekte, die ich mir dann wirklich noch ein paar Jahrzehnte später angucke und sage, Mensch, guck mal hier, was hast du hier gemacht? Also Schweizer Viertel, zu Conor Wessels ist ein relativ großes Projekt. Und da gehst du dann eben Jahre später nochmal durch, guckst du an. Also ist so ein bisschen zwiespaltendes Gefühl.
Ich hätte gedacht, du sagst Gänsehaut.
Nee, dazu ist es tatsächlich so, dass du zu nah an diesen Projekten die ganze Zeit in der Begleitung sozusagen dran bist und die natürlich auch bis zum Schluss begleitest.
Also ich hatte mich in der Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen mit meinem Vergleich auseinandergesetzt, so Südafrika, Tafelberg, man klettert da irgendwie hoch, anstrengend, ewig und dann ist man, wenn man oben ist, besonders glücklich, weil das ja auch so anstrengend war. Ja, also das ist ja sozusagen dann die, wie soll ich sagen, die Krönung. Ja, und dann fühlt man, dann sieht man diesen Blick und dann denkt man, ach, wie herrlich, ich habe es selber geschafft. Also diese ganzen Dinge, die da mit reinspielen. Aber ich kann es verstehen, wenn du das immer nochmal guckst, ne? Die perfektionistische Geschichte. Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch Gänsehaut, wenn ich auf dem Tafelberg stehe, ist nicht die Frage. Also ich habe auch durchaus Gänsehaut bei deutlich kleineren Themen, unter anderem auch bei Musik, so ist nicht. Aber es ist manchmal eben wirklich die Erleichterung geschafft. Ja, also nimm mal das Thema Ukraine-Krise. Plötzlich war es nicht so ganz einfach, ein Bauvorhaben zu Ende zu bringen. Oder Corona, auch da war es nicht so ganz simpel, weil plötzlich waren die Handwerker alle nicht mehr da. Und du musstest das Bauvorhaben trotzdem zu Ende bringen. Der Auftraggeber hat dich zwar verstanden, hatte aber natürlich auch seine Zwänge mit Banken und allem möglichen Kram. Insofern war es dann schon so, dass du drum kämpfen musstest, mit einer Finanzierung das Ding irgendwie zu Ende zu kriegen, dann war es manchmal mehr Erleichterung als Glücksgefühl.
Und da das nicht so ganz eindeutig mit dieser Gänsehaut ist, passt meine nächste Frage dann doch viel besser, als ich dachte. Du hast ja so viel gebaut und so viel geschafft. Ja, und du hast aber auch mal zu mir gesagt, dieser ganze 1000-Scheiß am Tag nervt schon irgendwie. Warum verkaufst du eigentlich nicht alles? Setz dich zur Ruhe.
Ja, und dann? Also ich bin jetzt tatsächlich überhaupt nicht der Typ, der eine Villa auf Mallorca braucht oder der eine Yacht braucht oder einen riesen Mercedes braucht. Das ist irgendwie auch nicht meins. Also ja, ich reise gern, das ist nicht das Thema. Ich mache auch gern was mit Freunden, das ist all gut. Aber nein, die Befriedigung, die ich selber verspüre, ist ja gerade die Dinge zu bewegen, ist ja gerade die Dinge, ich sag mal, zu erneuern im Bereich Denkmal, denen wieder den Charme zu geben, den die mal hatten. Also nee, das ist schon etwas, woran ich verdammt viel Spaß habe. Und ja, wenn du mich jetzt fragst, ja, ob ich schon mal dran gedacht habe, mich zur Ruhe zu setzen, nee, ich fürchte ja eher den Tag.
Wovor fürchtest du dich da?
dass mir langweilig ist. Also, dass du die Dinge, die du bewegen konntest, die Dinge, wo du im Zweifel auch mit deinen Enkeln mal irgendwann vorbeifahren kannst und sagen, guck mal hier. Und dann ist es ganz gut, wenn du nicht zur Seite gucken musst und sagen musst, ich hatte damit nichts zu tun. Das schärft übrigens den eigenen Anspruch auch durchaus, ne? Wenn du also mit dem Enkelchen durch die Straße fährst und das hässliche Haus ist deins, das wär mir schon peinlich. Also von daher, nee, ich glaube ja, also ich hätte ein bisschen Angst davor, nicht zu wissen, was ich mit dem Tag anfangen soll.
Aber wirklich? Ich meine, du bist ja auch sonst sehr engagiert und kümmerst dich in so vielen Bereichen und reist viel. Ist es wirklich so, dass du nicht wüsstest, was du machen sollst?
Also bezogen auf die nächsten 3 Wochen, ja, ist das überhaupt kein Thema. Dann kannst du auch mal reisen und kannst loslassen und hast ihn gesehen. Aber bezogen jetzt, was machst du jetzt 5 Jahre lang? Also da hätte ich schon meine Probleme.
Okay. Wenn man sich im Netz ein bisschen umschaut, dann kann man lesen, dass dir so viel mehr wichtig ist als das Bauen. Das passt jetzt auch wieder ganz gut. Und die Welt ist ja gerade sehr unruhig, genau wie Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, ist Friede ja auch mehr als das Ende des Krieges. Was bedeutet Frieden für dich?
Also eine ganze Menge, um ehrlich zu sein, weil mir geht's jetzt auch nicht wirklich darum, nur zu sagen, kriegerische Handlungen hören auf, sondern mir geht es tatsächlich so ein bisschen darum, dass eine Gemeinsamkeit entsteht. Und die kann eben auch nicht darin entstehen, dass ein paar Leute sagen, du weißt was, man liefere mir doch bitte eine Wohnung am liebsten umsonst und ein Haus am liebsten umsonst und ich will ein Grundeinkommen und ich will eine Grundversorgung und ich mache nichts dafür. Sondern, ich sag mal, gemeinsam Dinge gestalten, gemeinsam Dinge nach vorne zu bringen, Dinge auch, ich sag mal, gerechter zu verteilen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn alle mitmachen, ist die Welt tierisch in Ordnung. Also ich bin schon ein bisschen, will ich sagen, sozialistisch geprägt das nicht, aber die Erziehung ging ja doch dahin zu sagen, gemeinsam schaffen wir Dinge und gemeinsam schaffen wir auch Werte und gemeinsam bringen wir auch Themen nach vorne. Und ich glaube, wenn man in dieser Gemeinsamkeit der Dinge, wie kriegen wir Themen gemeinsam gelöst und auch gegenseitige, ja, weiß ich nicht, oder gegensätzliche Ansichten gemeinsam diskutiert, und auch das fehlt mir völlig momentan, dass wir darüber diskutieren. Ja? Also wer diskutiert denn bitte mit der AfD darüber, ob das richtig ist oder falsch? Mhm. Nö, machen wir nicht. Wozu? Mhm. Ja? Also wir sagen, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Mhm. Super. Nee, ich denke, das ist wirklich, ich sag mal, dieses gemeinsam nach vorne. Und das ist, glaube ich, ich sag mal, so ein Stück weit ein Grundsatz für auch das Thema Frieden, sich zu überlegen, wie kriegt man Dinge zusammen nach vorne und wie kriegt man Dinge zusammen so hin, dass unseren Kindern nochmal wieder ein Stück besser geht als uns. Also auf alle Fälle nicht schlechter geht als uns, weil uns geht's ja eigentlich fast zu gut.
Mhm. Ist das einer der Gründe, warum du dich auch bei Gemeinsam für Potsdam engagierst? Bist ja auch Gründungsmitglied?
Ja, klar ist es, weil, ich sag mal, auch da ist es so, jeder wurschtelt für sich irgendwie und es ist schwer, ich sag mal, so ein bisschen eine Gruppe an Leuten zusammenzubekommen, die in irgendeiner Weise mal ein Sprachrohr sind für irgendwen, das auch gehört wird. Weil das, was wir, glaube ich, immer verkennen, ist, wenn der Einzelne mal seine Stimme erhebt, dann veräppt das völlig. Wenn da mal eine Gruppe an Leuten und vielleicht auch eine Gruppe an Leuten, die ein bisschen für Ideen stehen, wenn die sich dann mal bemerkbar machen, dann wirkt das, glaube ich, mehr.
Vielleicht sagen wir nochmal kurz, wie der Verein oder was die Idee dahinter ist. Magst du das kurz nochmal beschreiben?
Ja, die Idee dahinter ist tatsächlich so ein bisschen eine Stimme der Wirtschaft in Potsdam und Umgebung lauter werden zu lassen. Das heißt also wirklich, ich sag mal, Themenkomplexe nach vorne zu bringen, die, ich sag mal, aus Sicht vieler, nicht nur aus Sicht der Leute, die sich da engagieren, sondern aus Sicht vieler bewegt werden sollten und dann dafür einzustehen und auch gegenüber der Politik sozusagen mal ein Sprachrohr zu sein, wohin sich Dinge bewegen sollten.
Unsere Dinge bewegen sich jetzt Richtung Musik. Wir hören welche von dir ausgesucht, Depeche Mode?
Ja, ist natürlich also definitiv jugendlang hin. Mhm. Und nicht nur die Teen-Jahre, sondern auch die Tween-Jahre, die waren da wirklich dabei.
Könntest du beantworten, wenn ich dich fragen würde, was ich jetzt hiermit dann doch mache und wir gucken, ob du es kannst. Gibt es irgendeine Zeit, wo du sagst, das war die geilste, die beste? Also gerade wenn man so Musiken hat, dann kann man ja auch schon ein bisschen so einordnen, das lief zu der Zeit und zu der Zeit. Also sagst du, also da, damals in den 20, also die 20 war oder das war wirklich die. Gibt's sowas? Kannst du sowas sagen?
Ja, musikmäßig war sie das, ne? Also so die 71er Baujahr, also das heißt so die Zeit um 90 herum zwischen 85 und 95. Das war natürlich eine Wahnsinnszeit. Hatte, ne? Wo man noch einen Kassettenrekorder hatte, den R4100 ja, oder irgendwie sowas.
Den schwarzen.
Den schwarzen mit dem roten Knopf für die Taste zum Aufnehmen. Ja, gut, ja, jetzt lachen alle Kinder und sagen, wer weiß. Und so dieser oder jener erinnert sich noch, ach ja, stimmt ja, da war er noch.
Herrlich, das Gerät habe ich geliebt. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Wir haben viel gesprochen, jetzt gerade zum Schluss auch über das Thema Frieden, ganz, ganz großes Thema, aber letztendlich auch für alle wirklich sehr wichtig. Wie ist es mit Vertrauen? Du schreibst ja auch, dass das auf deiner Website, habe ich das gelesen, dass es auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir uns mehr vertrauen sollten und eben nicht immer so, weiß ich nicht, so piefig hinterher und misstrauisch sein sollten. Aber meine Frage an dich ist, wird Misstrauen nicht irgendwie auch täglich trainiert? Also der Politiker verspricht, keine Schulden aufzunehmen, tut's dann doch. Die AGBs von Apple haben 30 Seiten Fließtext, kein Mensch kann das lesen und wird eigentlich zum Misstrauen aufgefordert. Auf der Müsli-Packung steht weniger Zucker, aber es ist trotzdem noch unglaublich viel drin. Ne? Also kann man da Vertrauen eigentlich, wie soll ich sagen, gehört das zu unserer Grund-DNA oder ist es nicht eher das Misstrauen? Frage an dich.
Also ich glaube, dass die Grundeinstellung mit Sicherheit schon aus dem Neandertaler heraus das Misstrauen war. Ja, also du gehst aus der Höhle und wer kommt dann da? Man weiß es nicht, also bist du erstmal ganz vorsichtig und guckst um die Ecke. Umso wichtiger ist es ja, das Thema Vertrauen wirklich aufzubauen und das Thema Vertrauen zu stärken. Jetzt kommt es aber natürlich, vertrau doch bitte nicht jedem, sondern Vertrauen will erarbeitet sein, Vertrauen will natürlich auch mit einem gewissen Vorschuss da sein, das ist jetzt nicht ein Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass man Vertrauen zu Dingen, die man kennt und zu Dingen, die man sich erarbeitet hat, da sollte das Vertrauen definitiv da sein und da glaube ich, muss dann Misstrauen auch aufhören. So, das heißt also, so ein bisschen Vorschussvertrauen sollten wir reingeben, das ganze Thema, egal in welchem Prozess, und sollten dann aber eben uns auch beweisen lassen, dass es durchaus gerechtfertigt war. Jetzt blind den AGBs von Apple zu vertrauen, ja okay, wäre ich jetzt auch nicht so dabei, muss man nicht, aber dem Grunde nach, wenn ich halt merke, dass da wirklich eine Gegenleistung sozusagen da ist, nämlich ein gegenseitiges Vertrauen, eine gewisse Gemeinsamkeit, dann glaube ich, sollten wir die Sache auch tatsächlich stärken. Und dann kann es nicht sein, dass wir bei jedem kleinsten Fehler oder bei jeder kleinsten Anmerkung dann plötzlich vom Vertrauen abfallen und wieder ins Misstrauen fallen, sondern dann muss es so sein, dass du dem Gegenüber, der dir im Zweifel eben auch bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist, dann auch tatsächlich sagen, komm, wir gehen das gemeinsam durch und wenn irgendwas war, dann diskutieren wir es halt, was da war und warum es war. Aber fallen nicht gleich wieder ins Gegenteil.
Hängt wahrscheinlich auch stark mit Selbstvertrauen zusammen.
Definitiv, klar. Das ist so, wenn du an dir selber zweifelst, dann zweifelst du auch an allem anderen.
An der ganzen Welt.
Natürlich.
Ja. Sollte man sich bei sich selbst anfangen, was natürlich auch oft gar nicht so leicht ist. Du schreibst auf deiner Webseite weiter, wir haben leider verlernt, uns über die Dinge richtig zu freuen und Leistung anzuerkennen. Das größte Lob ist oft, da kannst du nicht meckern, das ist irgendwie auch typisch Brandenburg.
Total. Ja.
Worüber hast du dich heute gefreut?
Worüber habe ich eigentlich über deinen Besuch, um ehrlich zu sein? Nein, ich freue mich tierisch darüber, dass der Frühling so ziemlich anfängt, dass die Schneeglöckchen draußen hochgekommen sind, dass die Sonne wieder scheint, der Winter ein bisschen vorbei ist, war jetzt lang genug kalt und grau. Ich habe jetzt Bock auf Frühling, ich habe Bock auf draußen sitzen, Bock auf ein Bier auf der Terrasse und ein bisschen mit Freunden quatschen.
So ein bisschen haben wir ja eben auch über den Moment gesprochen, wenn du die Gebäude siehst, wenn sie dann fertig sind und so weiter. Und da war das ja auch so ein bisschen, dass es dir auch nicht so ganz leicht fällt, immer das anzuerkennen, was da eigentlich alles schon gelaufen ist. Also das Gute zu sehen, das ist ja das letztendlich, was du ja dann auch schreibst, dass es ja eigentlich ganz gut wäre, ne? Wenn man das
ja könnte. Also ab und zu musst du dich wirklich hinsetzen, dich umdrehen, also gerade in so schweren Momenten, ne, also die es ja bei dir gibt, bei uns gibt, bei jedem gibt, gerade in diesen schweren Momenten dann sich mal hinzusetzen, einfach mal zurückzugucken, was war denn jetzt das letzte Jahr oder die letzten 5 Jahre, was hast du denn alles schon geschafft? Und ich glaube, um eben dieses Selbstvertrauen in irgendeiner Weise eben auch wieder aufzubauen, an dem wir manchmal selber ein bisschen zweifeln, macht es total Sinn, mal zu gucken, was hast du denn alles erreicht? Und ich glaube, dass tun viel zu wenige und viel zu selten.
Tust du's?
Ja, tue ich tatsächlich. Und ich glaube, gerade in den Augenblicken, wo irgendwie mal die Sonne nicht scheint, dann wirklich mal zu sagen, komm, warte mal kurz, was war denn bisher?
Bist du stolz auf das, was du geschafft hast?
Ja, ich wäre doof, wenn ich es nicht wäre. Also ja, bin ich. Ja,
genau. Die Anerkennung, mal abgesehen von deiner eigenen, von welchen Menschen ist dir oder wäre dir besonders wichtig? Also wer ist das außerhalb deiner eigenen Anerkennung?
Das ist schwer zu sagen. Also, na klar, aus der Familie heraus ist schon logisch, ne? Also die Nächsten, die man so hat, da ist es schon durchaus wichtig.
Dein Vater vielleicht?
Ja, ist es definitiv, aber es ist jetzt nicht der Ansporn gewesen zu sagen, und du willst jetzt unbedingt Dinge erreichen, die deinen Vater stolz machen. Ist ein Thema, nicht die Frage. Und na klar, würdest du dich freuen, wenn er sich auch freut, aber es ist jetzt nicht die Riesenmotivation. Es würde mich freuen, wenn es insgesamt mehr anerkannt wird, was man so tut. Das heißt also, eigentlich sind es so die Nörgler, die Zweifler, die hinterm Busch sitzen und mit Knete werfen. Da wäre mir eigentlich tatsächlich lieb, wenn die mal in irgendeiner Weise, ohne ihre eigene Profilierungssucht da nach vorne zu schieben, anerkennen würden, was da ist. Ein Investor. Ja, stell dir mal vor, ein Investor, was macht der? Der ist jetzt die Ausgeburt des Bösen eigentlich aus vielerlei Hinsicht, aber dass der tatsächlich in Dinge investiert, also seine eigene Kraft, seine eigenen Ideen, Mut. Sein eigenes Geld, seinen eigenen Mut, in ein Thema investiert, das wird eben deutlich zu wenig gesehen. Und da ist, also musst du schon aufpassen, ob du dich wirklich Investor nennst oder ob du dich lieber Bauträger nennst oder was weiß ich, was nicht halt. Und das ist, da fehlt mir ein bisschen so die Anerkennung dessen, das muss ja nicht alles gut finden, aber darüber nachzudenken, okay Leute, stopp mal kurz, wo wollen wir denn wohnen, wenn da nicht irgendwer da ist, der sagt, wir bauen jetzt. Na, wir wollen jetzt die Wohnung alle verteilen, das ist ja wunderbar, dass wir das tun wollen, aber wer soll sie denn bauen? So, und da fehlt mir so ein bisschen die Anerkennung dessen, und klar bist du dann eben auch mal bei einem Plattner, der jetzt da in Größenordnung wirklich investiert, und zwar ja, also schon, naja, in Summen. Und dann gibt's wirklich Leute, die sich, also aus meiner Sicht, völlig verblödet erdreisten, da zu sagen, also hier, das darf der doch ja nicht, das kann der doch ja nicht, was soll denn das?
Wie sehr ärgert dich das?
Das ärgert mich schon, also man merkt's ja, ne? Also es ärgert mich, dass ich sag mal, eine Investition in die Zukunft unserer Kinder oder auch deren Kindern in eine Universität, in eine Bildung, wo jemand sagt, wisst ihr was, ich habe hier, keine Ahnung, 300 Millionen, 400 Millionen, 500 Millionen verdient, und die hat er sich ja verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass der das alte Geschenk gekriegt hat, sondern der hat in Firmen investiert, hat daraus Geld und spendet jetzt das Geld sozusagen. Da mögen auch eigene Interessen dabei sein, das ist ja nicht die Frage, aber der tut's. Und dann zu sagen, das ist nichts wert oder der soll wegbleiben oder soll woanders hingehen, das ist für mich so ein bisschen so, wie ich sage, Leute, ganz ehrlich, bleibt doch zu Hause.
Ja, kann man sich nur wünschen, dass die Menschen es schaffen, vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund, wenn wir hier so rausgucken, ja, Sonne scheint, es geht ein bisschen nach oben, wieder ein bisschen optimistischer und ein bisschen, ja.
Ja, das ist so, aber ich glaube so.
Zu sein, ne, grundsätzlich.
Total. Ich glaube, gemeinsam so ein bisschen an der Zukunft arbeiten und ja, die Dinge mitnehmen, die dann da sind, und nicht bei jeder Kleinigkeit oder jedem Bedenken gleich wieder in den Wehmut zu verfallen, sondern einfach so ein Stück weit, okay, es geht in die Richtung, ja, manchmal ist die Kurve nach links, manchmal ist die Kurve nach rechts, aber es geht zumindest in eine Richtung, und ich glaube, das haben wir verloren.
Zwei Fragen habe ich noch. Frage 1, welches Gebäude, welches Haus, welche nächste Fertigstellung ist die, wo du sagst, da freust du dich drauf oder das steht bevor?
Also ich glaube, richtig geil wird jetzt das Ensemble in Beelitz-Heilstätten. Also es sind ja die letzten drei großen Gebäude sozusagen, die wir da sanieren. Das Verwaltungsgebäude, das Badehaus und das Männersanatorium. Und die sind ja nun, ich sage jetzt mal, knapp 120 Jahre alt und wunderschön. Und da entstehen eben auch Dinge drin, die schon wirklich sehr, sehr cool werden. Und ich glaube, da haben eigentlich alle Handwerker vor Ort, jeder Klempner, jeder Maurer, jeder Putzer hat für sich so das Ding als Plakette auf der Brust, wo er sagt, du, ganz ehrlich, also daran habe ich mitgewirkt. Und ich glaube, das ist schon was, wo mir allein der Stolz der Leute, die daran mitgearbeitet haben, das macht schon richtig Spaß. Wenn du siehst, wie die davor stehen, wie die ihrer Familie erklären, guck mal hier und da habe ich dort. Ich glaube, das sind so Projekte, wo du nicht nur selber stolz bist, sondern wo du eben selber siehst, dass auch alle, die da mitgewirkt haben, stolz darauf sind. Das sind so Projekte, wo du sagst, ja, die sind schon geil.
Das ist dann sozusagen auch schon eine klare Reiseempfehlung, ne? Dass man mal sagt, fahrt mal dahin, guckt euch das mal an, weil dann kann man mal sehen, was du so machst. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, sich das Ganze anzuschauen. Die letzte Frage. Wenn man einen Film über dich machen würde, stellst du dir vor?
Och, nee.
Doch. Mit wem würdest du die Rolle des Jan Kretschmar besetzen? Wer wäre der Schauspieler, den du dir wünschen würdest? Kannst ja alles aussuchen.
Och. Nee, also Film über mich ist schon eine bescheuerte Idee.
Aber nehmen wir mal, es müsste sein. Ja?
Es müsste sein. Ich glaube, ich krieg's nicht zusammen. Also wahrscheinlich wärst du so, wer sieht mir ähnlich oder keine Ahnung, was nicht alles, aber ich krieg's nicht hin. Schwer vorstellbar. Tut mir leid.
Alles gut. Wir lassen das mal als Denkaufgabe stehen und vielleicht reicht es mir noch nach und ich schreibe es dann in die Shownotes sozusagen, wie man heutzutage sagt. Ich danke dir herzlich für deine Gastfreundschaft, für den türkischen Kaffee, den wir hier getrunken haben zusammen. Ich habe heute gelernt, dass man pusten kann, um die Krümelchen nach unten zu kriegen. Wir haben sonst immer gerührt zu Hause, aber man kann auch pusten.
Man kann pusten, es geht deutlich besser, um ehrlich zu sein. Alles klar.
War eine schöne Stunde. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen schönen Sonntag. Wir hören jetzt noch Musik, ausgesucht natürlich von Jan Kretschmar, Rihanna.
Ja, total. Ja. Toller Titel.
Diamonds.
Lieben Dank.
Danke, bis dann.
Bis bald. Ciao.